Herzlich willkommen bei Burn for IT by EX. Mein Name ist Nicolas Frey und ich habe heute JP dabei. Grüß dich, JP.
Hallo Nico, grüß dich.
Ja, uns beide verbindet eine lange Historie im Bereich des Rechenzentrums und auch in neuester Zeit die modernen Applikationen. Und da haben wir jetzt ein Thema wiederentdeckt und ausgepackt, das gerade sehr, sehr viel Rückenwind bekommt. Das ist nämlich das Thema Observability. Geht drum, ja, ist es der neue Standard für moderne Applikationen? Und jetzt bei der KubeCon 2024 ist besonders OpenTelemetry und eBPF in dem Kontext absolut populär. Also die meisten Sessions hat sogar Prometheus abgehängt. Und deswegen haben wir uns das Thema vorgenommen. Und wir wissen natürlich, Observability ist sehr abstrakt. Das heißt, wir werden heute einerseits Monitoring und Observability nochmal gegenüberstellen, aber andererseits dann auch ein bisschen in die technische Tiefe und Anwendungsfälle reingehen. JP, jetzt erstmal kurz über dich. Was verbindet dich denn mit dem Thema heute?
Klassischerweise natürlich mein Job als DevOps-Ingenieur, der natürlich nicht nur den Underlayer für Applikationen bereitstellt und sich auch darum kümmert, dass die Entwickler am Ende die Möglichkeit haben, ihren Code so schnell wie möglich in Produktion zu bringen oder auch in Testphasen zu bringen, sondern natürlich auch der Aspekt, das Ganze zu monitoren oder eben zu observieren. Das heißt, genauer in die Tiefe zu gucken und zu gucken, funktioniert die Applikation, bekommt die Ressourcen, die sie braucht, haben wir irgendwo Gaps oder sonstiges. Deshalb ist Observability natürlich ein wichtiger Part in meinem täglichen Doing. Auf der anderen Seite aber natürlich meine Leidenschaft, da ich bestimmt 6 Jahre lang Monitoring gemacht habe, Monitoring-Produkte entwickelt habe und mich auch darum gekümmert habe, dass Applikationen richtig gemonitort werden, riesen viele Learnings darin gehabt habe. Das sind natürlich die Punkte, die mich mit dem Thema verbinden.
Ja, super spannend. Dann bist du ja genau der Richtige, der einmal die alte Welt in Anführungsstrichen mit Monitoring noch ganz gut kennt, aber auch sich jetzt mit den cloud-nativen Werkzeugen, würde ich das mal nennen, beschäftigt. Ich persönlich habe auch mal im Rechenzentrum gearbeitet, war auch mal Administrator ganz früher und kenne natürlich die Monitoring-Welt. Ja, gewisse Metriken und so weiter von Servern zu sammeln, ist er erreichbar, laufen die Zertifikate ab? Ja, das weiß ich noch sehr, sehr gut. War jetzt nicht so mein Herzensthema, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eher gerne ja die Systeme designt und entsprechend Konzepte geschrieben, was ich ja heute vornehmlich tue, und sehe halt eher dann so die Anforderungen, ja, was für Service-Level-Agreements muss auch die Applikation liefern und wie kann ich das überwachen? Und dann bin ich da letztendlich irgendwie bei einer Observability-Plattform oder beim Application-Performance-Management. Das verbindet mich so ein bisschen mit dem Thema. Darum finde ich es ganz spannend, heute mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren, wie das Ganze technisch aufgestellt ist. Aber jetzt erstmal zum Grundbegriff Monitoring. Du hast es gerade genannt. Magst du noch mal kurz tiefer drauf eingehen und erklären, was diese alte Welt in Anführungsstrichen so auszeichnet?
Natürlich die Anforderungen. Und wenn wir das mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, du kommst aus dem klassischen Infrastrukturpart. Du hast Rechenzentren aufgebaut, du hast die Plattformen, die nachher Services halten sollten oder bereitstellen sollten, aufgebaut, dann haben wir natürlich bestimmte Aspekte, auf die wir gucken sollten. Ist der Server erreichbar? Sind die Arbeitsspeicherriegel alle funktional und sind sie auch angeschlossen? Ja. Haben wir das Thema, dass die Fanspeeds, also dass quasi die Geschwindigkeit der Lüfter im Switch richtig da sind, wie ist die Temperaturauslastung. Es sind ganz andere Daten, die wir im Endeffekt sammeln müssen, um zu gewährleisten, ob diese Basisplattform, die Hardware, schon funktional ist, bereitsteht oder ob wir irgendwo ein Problem haben. Was macht jetzt ein Monitoring-Tool in diesem Konstrukt? Es geht hin und checkt. Mhm. Entweder über eine Agent oder eben über einen Pull Request oder sonstiges. Das heißt, wir gehen auf die Hardware drauf, sagen, hey, bist du da? Oder mal an einem Beispiel, hey, Arbeitsspeicher, bist du da? Bist du erreichbar? Ja oder nein? Kommt ein Ja zurück, gehe ich zurück und zeige das Ganze an. Das hat den Vorteil, dass ich aktiv schauen kann, ob alles funktioniert. Wenn jetzt was nicht funktioniert, wie beispielsweise ein Arbeitsspeicher fällt aus an meinem Server, dann kommt der Check zurück mit einem Nein. Es funktioniert nicht. Dann habe ich eine direkte Beziehung zwischen okay, das ist jetzt der Arbeitsspeicher an dem Slot 8a. Der funktioniert nicht und habe direkt eine Folgehandlung, die ich tun kann. Ja, ich muss einen neuen Arbeitsspeicher bestellen. Der muss eingebaut werden. Es muss ein Maintenance-Window gesetzt werden, etc. pp. Das heißt, Monitoren ist immer eine aktive Abfrage.
Also wie du das gerade nochmal so darstellst, der Fokus auf die Infrastruktur und auch so eine kurzfristige Sicht auf die Beseitigung auch von Fehlerbildern. Also ich habe irgendein Symptom, das erkenne ich und ich habe in der Regel eine Antwort darauf. Also es ist in Anführungsstrichen relativ simpel. Ich habe einen, ja, wie soll man sagen, einen vordefinierten Parameter und dann habe ich irgendeine Aktion, eine Reaktion darauf. Das ist Monitoring, oder?
Richtig. Also das trifft es schon wirklich gut. Ich gehe hin und habe eine vordefinierte Anfrage, die ich setze. Das heißt, wenn jetzt was passiert aus einem Raum, den ich nicht kenne, den ich nicht vorher schon mal gesehen habe, oder sagen wir mal, es tritt ein Event auf, was ich in meinem Monitoring nicht berücksichtigt habe, dann ist es ein blinder Fleck. Ja. Der blinde Fleck ist einfach da. Und Monitoring lebt natürlich davon, dass man all sein Wissen und die Erfahrungswerte, die man gesammelt hat, zusammenpackt und daraus das Monitoring baut. Das heißt aber nicht, dass das ein perfektes Überwachungssystem ist, sondern es muss auch in der Lage sein zu lernen, so wie wir es als Menschen natürlich auch können. Das Thema dabei ist aber, dem Monitoring wird es ähnlich wie uns als Menschen kaum verziehen. Ja, ein Monitoring sollte perfekt sein und sollte so nah wie möglich an der Perfektion dran sein. Und es gilt einfach, diese Gaps zu finden. Wo ist mein Monitoring vielleicht und wo hat es einen blinden Fleck und was muss noch dazukommen? Mhm. Du hast eben das Thema nochmal angesprochen. Das ist nicht nur eine Ist-Aufnahme, weil die Daten, die wir sammeln über das Monitoring, über die Checks, die speichern wir natürlich auch in der Datenbank. Das heißt, wir können auch Analysen fahren. Wir können beispielsweise Auslastungswerte uns angucken. Wie ist denn die Auslastung unserer Plattform? Oder bleiben wir mal bei dem Host. Wie ist denn die RAM-Auslastung in den Working Hours? Und das über einen Zeitraum von 365 Tagen zum Beispiel. Demnach kann ich Analysen starten und kann mit einem klassischen Monitoring-Tool, so wie wir es kennen, so wie Nagios beispielsweise oder so wie LibreNMS oder Prometheus, Analysen fahren und diese Analysen auch in Automatismen integrieren und kann darüber auch sagen, okay, wir müssen unsere Ressourcen erweitern.
Alles klar. Also auch so ein Capacity Management und dann entsprechend langfristig zu planen mit den Ressourcen, die zu erweitern. Jetzt Observability. Was unterscheidet jetzt Observability vom Monitoring?
Wir nehmen jetzt nochmal den Fall an von eben. Wir überwachen unsere Plattform nach Best Practices, auch nach Best Knowledge. Wir wissen einfach auf Basis unserer Erfahrung, auf was wir zu achten haben. Und jetzt entsteht irgendein Event. Beispielsweise, wir haben einen Ballooning. Nur als Beispiel, um das vielleicht mal besser darzustellen. Ballooning ist eine Überprovisionierung von Ressourcen, die daran endet, dass es eine Warteschlange gibt, dass Prozesse eben auf Ressourcen warten und nicht direkt bedient werden können. So entstehen Delays beispielsweise. Und wenn wir so einen Fall haben, dann sehen wir, okay, wir haben einen Ballooning, aber wir sehen nicht, von wo es kommt. Wir können nicht nachvollziehen in einem normalen Monitoring-Stack, was der Auslöser für das Ballooning ist. Ist es vielleicht ein Service, der mehr Ressourcen länger allokiert, als er sollte? Oder wo kommt das ursprüngliche Problem her? Observability, wenn man es genauer sich mal, also das Wort sich genauer anschaut, dann ist es observieren. Wenn jemand was observiert, vielleicht bei der Polizei beispielsweise oder in der Kriminologie oder sonstiges, dann geht man hin und überwacht. Man schaut, was passiert, wie sind die Abläufe. Und Observability macht genau das. Es stellt Zusammenhänge zwischen verschiedenen Systemen besser dar.
Alles klar. Und das macht es ja anhand, glaube ich, von drei Kategorien. Magst du die mal kurz vorstellen?
Richtig. Observability nutzt zum einen nicht nur klassische Metriken. Metriken werden auch beispielsweise von Monitoring-Tools wie Prometheus genutzt. Eine Metrik ist ein Zahlenwert, der über einen Zeitintervall gemessen wird. Das heißt, ich setze eine Abfrage, bekomme einen Return-Wert, der Return-Wert wird gespeichert Und so wird immer wieder neue Abfrage, Return-Wert, neue Abfrage, Return-Wert. Und darüber werden im Endeffekt Timestamps gebildet. Wann ist der Wert zurückgekommen? Welcher Wert war das? Zu welcher Uhrzeit? Und darüber wird eine Metrik gebildet.
Zum Beispiel eine Anfrage-Latenzzeit würde mir jetzt einfallen.
Latenzzeit, aber auch ein klassischer Ping. Ja, mhm. Der Ping kommt, Anfrage, wann kommt der Ping zurück? Ist der Server da oder ist er nicht da? Und dann CPU-Ressourcen. Wie ist die Auslastung?
Ja.
Ich meine, in der Regel hast du kein Echtzeit-Monitoring, was im Endeffekt jeden einzelnen Peak oder jeden einzelnen Wert aus dem zu monitorenden CPU-Faktor rausholt und dir dann wieder spiegelt. Deshalb wird ganz oft in den Metriken eine Methode genutzt, um das Ganze zusammenzurechnen, und dafür brauchst du die Zeitstempel einfach. Wann ist der Wert eingetroffen? Und so wird's dann aufgebaut und hochskaliert. Und bei Observability haben wir das Thema Metriken. Jetzt aber kombiniert mit folgenden Faktoren. Logs. In den Logs, wenn wir sprechaktive oder talkactive Applications haben, dann werden ganz viele Informationen in die Logs mit reingeschrieben. Man kann sich nur mal den Bootprozess von einem Linux beispielsweise anschauen, was da alles passiert. Und diese Metriken sind Teil von Observability, weil sie einfach total wichtig, diese Logs sind Teil von Observability, weil sie einfach total wichtig sind. Ich kann auf Basis der Logs schon frühzeitig erkennen, ob wir irgendwo in ein Problem laufen. User-Login beispielsweise. Nehmen wir mal, um es vielleicht ein bisschen besser zu erklären, das Thema Logs in einem Login-Verfahren. Ja, du bist jetzt ein User, gehst hin und sagst, ich logge mich mal auf meiner Datenbank ein. Ich logge mich mit einem falschen Passwort ein. Oh, das kann passieren. Ich logge mich das zweite Mal mit einem falschen Passwort ein. Okay, vielleicht Groß-Kleinschreibung oder irgendwie Tastenlayout von US auf DE umgestellt. Kann auch passieren. Jetzt passiert es das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste und das siebte Mal. Ein Monitoring würde das nicht sehen können. Ein Log sagt aber, okay, wir haben jetzt 25 Aufrufe innerhalb der letzten 2, 3, 4, 5 Minuten. Das ist unnormal. Das ist eine Anomalie. Ich melde jetzt hier einen Verstoß gegen Richtlinien, die ich vorher definiert habe. Das macht ein Log-Monitoring zum Beispiel. Darüber hinaus noch viel, viel mehr. Ja, das war nur eine einfache Möglichkeit, um das zu erklären. Und dann der wichtigste Punkt fast noch sind Traces. Traces sind prinzipiell Anfragen und der ganze Weg der Anfrage bis hin zum Anfrageendpunkt. Man kann sich es im Endeffekt so vorstellen, wie wenn man von zu Hause irgendwo hinfahren möchte, beispielsweise in Urlaub. Man möchte jetzt von Frankfurt nach Dubai fliegen. Und ein Trace würde Folgendes aufzeichnen. Er würde aufzeichnen, du fährst nach Frankfurt. In Frankfurt steigst du ins Flugzeug ein. Das Flugzeug fliegt über folgende Länder. Tschechien, keine Ahnung, wie der Weg wirklich ist. Das weiß ich nicht. Aber der Endpunkt ist dann Dubai. Und der ganze Weg, der ganze Prozess, was da passiert, das ist ein Trace. Klassisches Tool im Netzwerk ist Traceroute, um zu gucken, wo läuft mein Paket lang, was sind die Hops, die es macht. Und so funktioniert ein Trace im Observability-System auch.
Also letztendlich Observability nutzt dann die Gesamtheit aller Daten und daraus kann ich jetzt Fehlermuster erkennen, die ich sonst eigentlich nicht mit vordefinierten Parametern habe. Das heißt, was ich mir jetzt vorstelle, natürlich auch die ganzen Technologien wie AI etc. können natürlich so eine Plattform dann extrem erweitern. Also ich denke, auch wieder, um Feedback zurückzugeben, also dann auch Erkenntnisse zu sammeln in diesem Observability-Thema, um vielleicht auch dem Entwickler zu sagen, hey, da gibt's irgendwas, was du vielleicht jetzt ins Logging mit einbauen solltest. Ist das dann so der Ansatz?
Das kann mit Sicherheit ein valider Ansatz sein. Heuristikerkennung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben einen schleichenden Fehler auch erkennen kann. Weil nicht jeder Fehler, so nach dem Motto Aktio Reaktio, nicht jeder Fehler passiert sofort, komplett. Ja, es gibt schleichende Prozesse. Schaut man sich nur mal auch wieder aus der alten Welt gegriffen ein Beispiel ein. Du hast einen Mail-Server. Der Mail-Server hat eine Log-Partition. Die Log-Partition läuft über 25 Wochen voll. Und zwar regelmäßig. Dann sind es die letzten 2 Wochen. Und in den letzten 2 Wochen läuft er genau in demselben Maße voll, wie er die Wochen davor vorläuft. Nur jetzt wird's kritisch. Und das ist ein schleichender Prozess. Und was Observability macht, ist einfach diese 3 Aspekte Logs, Metriken und Traces in Kombination zueinander zu setzen. Ein klassisches Monitoring-Tool kann jeden Aspekt auch in gewisser Art und Weise monitoren, aber die Verbindung zu den einzelnen Parametern aufbauen, das ist das große Thema von, was Observability abdeckt.
Wenn wir jetzt gucken in die cloud-native Architektur, du hast dich ja auch sehr viel mit Kubernetes in letzter Zeit beschäftigt. Wie sieht es dann in der Realität aus? Wie implementiere ich Observability im Bereich Cloud Native? Was muss ich da tun? Wo fange ich da überhaupt an?
Am besten mit Guides. Es kommt immer auf die Anforderungen drauf an, die an einem gestellt werden. Klassische Tools, die auf dem Markt sind, sowas wie Datadog, sowas wie Dynatrace oder auch Splunk, die haben schon alle vordefinierte Grundprinzipien und Grundkonzepte mit integriert. Das macht das Leben total einfach, mit so Tools zu starten. Einen Stack von Scratch aufzubauen, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Das struggle ich auch immer wieder und so einen richtigen Groove bekomme ich da auch nicht hin. Aber prinzipiell geht es erstmal darum zu verstehen, wie ist meine Applikation aufgebaut. Und um das zu verstehen, muss ich gar nicht wissen, wie die Applikation aufgebaut ist, sondern worauf läuft denn meine Applikation? Ja. Meine Applikation läuft auf, in dem Falle jetzt mal Kubernetes. Und worauf läuft mein Kubernetes? Okay, mein Kubernetes läuft auf virtuellen Maschinen beispielsweise. Es ist virtualisiert. Und wo laufen die virtuellen Maschinen drauf? Ist es jetzt eine On-Prem-Architektur oder ist es ein Service, den ich nutze bei einem der Public-Cloud-Anbieter? Und dieses Verständnis muss ich erstmal aufbauen, um überhaupt verstehen zu können, welche verschiedenen Schichten habe ich denn in meinem Scope oder was muss ich denn in meinen Scope packen, um zu verstehen, was zu monitoren ist.
Verstehe. Also das, was du gerade genannt hast, war so eine Observability-Plattform oder ein Application-Performance-Monitoring. Wie du gerade gesagt hast, Dynatrace, Datadog, da gibt es ganz viele unterschiedliche, Grafana Labs, Splunk, aber auch natürlich cloud-native Ökosysteme, nenne ich jetzt mal AWS zum Beispiel oder Azure, die bringen auch schon ihre Observability-Tools mit, die sich halt in dieses Ökosystem recht gut integrieren. Das heißt, darauf würdest du setzen, schon mal irgend so eine Plattform, die mir dann auch die Daten auswertet, die ich jetzt sammle, oder? Damit fange ich fast an, bevor ich mir jetzt die Frage stelle, also ich brauche einen Unternehmensstandard, es gibt gewisse Anforderungen, so eine Plattform existiert oder halt noch nicht. Und jetzt habe ich meine ersten containerisierten Applikationen, vielleicht auf Kubernetes, baue die mit meinen Entwicklern, aber da ist ja eine Observability unendlich wichtig, um eben die Fehler rechtzeitig zu erkennen, Service-Level-Agreements einzuhalten und so weiter und so fort und auch die Applikation vielleicht weiterzuentwickeln. Das heißt, einmal die Plattform und dann brauche ich ja aber auch irgendwie das spezifische Know-how und ich muss ja auch irgendwie meine Applikation so bauen, dass sie sich auch in dieses Ökosystem optimal einfügt. Weil ich stelle mir jetzt die Frage, Observability, ich sammle hier unglaublich viel, ja, das kostet auch Performance. Ja, ich muss ja irgendwo wirtschaftlich auch mit der Thematik umgehen und da kommen wir vielleicht dann zu den Beginn genannten Themen OpenTelemetry und eBPF. So, jetzt werfen wir einmal alles in die Kiste rein. Kannst du da noch mal ein bisschen Hintergrund erläutern, warum jetzt die zwei Themen genau in dem Kontext auf der KubeCon so beliebt sind?
Dazu greife ich erstmal ein paar Themen auf, die du vorher genannt hast. Natürlich wäre mein Start in so eine Plattform erstmal mit einem in Anführungszeichen klassischen Monitoring. Ich würde mit einem Prometheus und mit einem Grafana reingehen und würde anfangen, Metriken zu sammeln, weil wir müssen natürlich erstmal Anforderungen auch sammeln. So wie wir Datenpunkte sammeln müssen für unser Monitoring, müssen wir auch Datenpunkte sammeln für die Anforderungen, die Entwickler an die Applikation haben. Viele Köche verderben den Brei. Das ist ein schöner Spruch eigentlich in diesem Umfeld, denn wir haben ganz viele verschiedene Anforderungen, die auf einen zukommen, die vielleicht auch nicht in ein Framework passen, wo wir mit verschiedenen APIs kommunizieren müssen, wo wir verschiedene Underlayer haben, Datenbankmodelle etc. pp. Es kann wirklich komplex werden, eine große Plattform oder auch eine Plattform mit ganz vielen verschiedenen Anforderungen sicher zu monitoren und sicher in Bezug auf, da passieren immer noch Fehler. Auch bei Observability passieren immer noch Fehler. Das Grundprinzip oder der Grund, meiner Ansicht nach, der Grundunterschied zwischen einem Monitoring und einem Observability-Tool ist einfach, der Weg zur Lösung ist beim Monitoring viel, viel komplexer und schwieriger herzuleiten als bei einem Observability-Tool. Ich habe einfach viel, viel mehr Inputs durch Logs, durch die Metriken und eben auch durch die Traces. Und die Komplexität, die ich eben beschrieben habe, führt einfach dazu, dass Monitoring nach wie vor noch der Standard ist, weil es einfach komplex ist, mit einem Observability-Tool reinzugehen, wenn es nicht out of the box irgendwie funktioniert. Aber schaut man sich das Thema SOC an, wenn man einen SOC irgendwie integriert, der muss auch erstmal, ich glaube, ein paar Wochen Daten sammeln, um halbwegs funktional in den bestehenden Stack integrierbar zu sein. Was macht OpenTelemetry jetzt aus? OpenTelemetry ist ein Observability-Framework, was auf einem Open-Standard basiert. Das heißt, das inkludiert im Endeffekt eine Kollektion von APIs und Software-Deployment-Kits, also SDKs und anderen Tools, um zu helfen, Observability-Daten im Endeffekt von der Applikation zu sammeln. Das gab es vorher noch nicht. Also dieses Framework, so wie es OpenTelemetry und auch dieser coole Stuff vom CNCF-Projekt von OpenTelemetry, die bauen, da sind so viele verschiedene Leute mit drin, die bauen einfach ein Framework auf, welches einen Open Standard hat. Und das erleichtert den Start in eine Observability-Thematik viel, 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 viel mehr als mit bestehenden Tools oder mit bestehendem Wissen. Ne? So, und jetzt haben wir das Thema eben schon angesprochen. Wir haben zum einen den Applikations-Stack, den wir überwachen wollen. Wir haben aber auch einen Stack unten drunter, nämlich den Infrastruktur-Stack oder den Host-Stack oder sonstiges. Und OpenTelemetry kümmert sich um die Observability-Parameter von der Applikation beispielsweise. Mhm. Ja. Wohingegen eBPF die Möglichkeit natürlich hat und das Extended Berkeley Packet Filter.
Hatten wir mal eine Folge drüber?
Hatten wir mal eine Folge drüber. Ist im Endeffekt eine Erweiterung des Linux-Kernels, der es ermöglicht, Eingriff auf den Linux-Kernel zu nehmen. Wer sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat, wie komplex und langwierig es dauert, Services in den Kernel zu integrieren, der weiß eBPF auf jeden Fall zu schätzen. eBPF ermöglicht es, Services in den Kernel zu integrieren, ohne dass man halt wirklich aktiv den Kernel verändert. Und somit kann ich mit eBPF sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach mir das Operating System angucken, wenn es Linux-basierend ist. Ja, das ist meines Wissens nach funktioniert eBPF nicht auf Windows.
Also ich meine mittlerweile genau auch für Windows eine Integration, aber
mag sein, in meinem Universum oder ich habe es auf Windows noch nicht gesehen. eBPF ist tatsächlich in meiner Welt für die Linux-Systeme da. Und es ist halt auch ein Framework, was halt in den Linux-Kernel integriert wurde. Ja, und es
alles klar. Also gut, jetzt haben wir den Kontext. Darum eBPF und auch OpenTelemetry, weil ich eben ein Open-Source-Framework habe, das mir eine gewisse Interoperabilität auch auf Applikationssicht gibt und mich an alle möglichen Umsysteme anflanschen lässt, mal so vorsichtig gesagt. Und eBPF für den Kernel, für die Integration, um da performant Metriken zu bauen, Daten zu bekommen. Wie kann man das sagen?
Ja, man kann schon so sagen, ich möchte natürlich Daten aus dem Kernel bekommen. Ich möchte aber auch vielleicht, ich möchte vielleicht auch aktiv in den Kernel eingreifen, wenn eben bestimmte Events passieren. Ja, ich möchte mir die Events auch vielleicht ein bisschen anders angucken oder auch auf die Events reagieren können.
Ja, und eins war, glaube ich, noch im Kontext von OpenTelemetry, das OTLP. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte drüber sagen.
OTLP ist das OpenTelemetry Protokoll und das ist einfach das Protokoll für die Kommunikation im OpenTelemetry-Stack einfach oder, sage ich mal, in diesem Framework.
Also das Protokoll, um letztendlich die Daten dann zu übermitteln?
Ja.
Okay, super. Und dadurch habe ich quasi die Möglichkeit, die Anwendungen dann auch nicht mehr so als Blackboxes zu sehen, oder? Dass irgendwie der Betrieb und auch die Entwicklung besser beteiligt werden. Ist es dann auch so ein Türöffner, um die Silos aufzubrechen? Observability, wenn wir jetzt wieder ganz Highfly unterwegs sind?
Observability per se würde ich tatsächlich nicht als klassischen Türöffner für diese Silos benennen, weil, wie ich es eben gesagt habe, es gab lange Zeit keine Standardisierung. Wäre es eine standardisierte Form, dann könnte man eben diese Silos aufbrechen, weil die Silos entstehen ja aus einem Grund. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen, weil sie vielleicht mit bestimmten Tools oder mit bestimmten SDKs besser können, mit Libraries besser arbeiten können. Und durch den Zusatz von OpenTelemetry ist es möglich, diese Silos aufzubrechen. Von daher, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, glaube ich nicht. Da war ich auch noch gar nicht so davon überzeugt, dass Observability so einen großen Stellenwert in so kurzer Zeit erlangt. Aber heutzutage bin ich schon der Meinung, dass durch Open Telemetry und vielleicht sogar dann in Kombination mit eBPF eben diese Silos aufgebrochen werden.
Genau, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen auf die Anwendungsfälle schauen und ich denke jetzt mal so ein bisschen an den deutschen Mittelstand, so eine Smart Factory vielleicht, wo ja ganz viele Fertigungsmaschinen drin sind, die auch intelligent sind, Betriebssysteme haben. Das heißt, mit den Tools und Protokollen könnte ich dann auch meine Fertigungsstraße natürlich auf das nächste Level bringen, in Form von weniger Ausfallzeiten, höhere Qualität, auch eine effizientere Wartung vielleicht, indem ich diese Konzepte implementiere und jetzt nicht nur auf die reine Uptime vielleicht von einer Maschine gucke. Wäre das so eine Möglichkeit?
Ich meine, wenn man sich nochmal dieses Grundkonstrukt Monitoring anguckt, Monitoring ist das Überwachen von vordefinierten Metriken. Wenn ich alles kenne und alles weiß, dann kann ich mit dem Monitoring-Tool genauso effektiv sein. Für den Fall aber, dass etwas passiert, dass irgendein Event entsteht, was unvorhersehbar ist, dann stoße ich beim Monitoring an Grenzen. Ich kann nämlich das Unvorhersehbare nicht sehen. Das kann ich mit Observability auch nicht. Ich kann es aber herleiten.
Ja.
Und das Herleiten von etwas Unvorhersehbaren ist im Endeffekt dann auch diese Zeitspanne von Outage zu System ist wieder up and running. Die kann deutlich kürzer werden, wenn ich viel schneller auf meine Daten zugreifen kann. Vor allen Dingen auf die Daten, die einfach passend zu meiner Fertigungsstraße beispielsweise sind.
Ja, hängt natürlich dann auch immer mit der Software zusammen, ob die das überhaupt ermöglicht oder selbst eine Blackbox wieder darstellt. Und da sind wir dann vielleicht auch, wie betreibe ich da meine Applikationen? Sind sie schon containerisiert? Wohl eher kaum. Wahrscheinlich eher irgendwelche Monolithen, die dann gar keine Integration für diese Konzepte unter Umständen bieten. Oder ich muss es über Umwege tun. Und ja, ich denke, das ist halt immer die Frage, ob man dann auch schon Bestandssysteme da schnell draufbringt oder ob es dann eher für neue Entwicklungen gedacht ist. Aber das, denke ich, gilt es halt dann in dem Einzelfall zu prüfen, in dem Anwendungsfall auch, ob der sich anbietet für Observability.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich oft gesehen habe, ein wirklich gutes und auch durchdachtes Monitoring mit den Erfahrungswerten, die die Ingenieure gesammelt haben, die die Leute, die aktiv am System jeden Tag arbeiten, gesammelt haben. Das ist der Grundstein. Das reicht aber nicht mehr für alle heutzutage ankommenden Anforderungen und auch nicht mehr für jede Komplexität. Und diesen Schritt zu machen, zu sagen, mein Monitoring-Tool reicht nicht mehr für diese Anforderungen, die wir aktuell haben. Ich brauche eine Erweiterung oder ich brauche eine Weiterentwicklung. Und dann auf Observability zu gehen und diesen Stack zu integrieren, das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Von daher, wenn die Hausaufgaben gemacht sind und ein gutes Monitoring-Tool in der Systemlandschaft integriert ist, dann habe ich schon mal eine wirklich gute Sicherheit. Und dann kommt die Erweiterung mit all den Werten und Daten, die ich halt gesammelt habe und all den Erfahrungen, die ich gesammelt habe über mein Monitoring, ist der Schritt auch gar nicht mehr so groß. Aber das eine schließt halt das andere nicht aus.
Ja, super. Dann denke ich, haben wir Monitoring und Observability verglichen mit dem Kontext zu den absoluten Trends auf der KubeCon, nämlich OpenTelemetry und eBPF. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Links dazu in die Shownotes packen, JP. Ich habe auch gesehen in den Notizen, du hast schon eine Menge recherchiert. Das können wir ja dann gut teilen. Und wenn wir jetzt auch noch mal gucken, Observability ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da. Das gibt schon ein bisschen länger, aber es wird jetzt doch immer wichtiger, JP, oder? Das kannst du auch sagen, in der Gegenwart ist das Thema angekommen. Und wenn wir da so ein bisschen auch zu Gartner mal gucken, die machen ja immer entsprechende Vorhersagen. Da war es, glaube ich, 2023 auch bei den Tech-Trends ein so ein Thema, dass man mit einem sehr niedrigen Risiko sehr viel Enterprise-Value generieren kann. Ja, also auch vielleicht dazu sagen, das ist jetzt nicht sowas wie Hybrid Cloud, was mega komplex ist und wo, sage ich mal, ein hohes Risiko das ist, im Unternehmen zu platzieren. Aber Observability ist ein Thema, da ist die Zeit, glaube ich, reif, sich damit zu beschäftigen, wenn man es noch nicht getan hat. Das wäre dann auch so deine Sicht, oder siehst du es anders?
Ich stimme dir schon zu, bin aber auch der Meinung, es kommt immer auf den Use Case drauf an. Ja. Ja, wenn ich als Service Provider unterwegs bin oder wenn ich Services produziere für interne oder auch externe Use Cases, dann sollte ich auf jeden Fall Observability integrieren, weil ich die Möglichkeit habe, den Service besser zu überwachen und auch besser mit Problemen, die entstehen können, umgehen kann. Von daher ist der Use Case da und das sollte man vorher definieren, dann integriere ich einen Observability auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber nur Anwender bin und nur Services irgendwie beziehe, dann gucke ich, ob mein Service Provider eventuell das für mich übernehmen kann, wenn er sowieso schon den Plattform-Stack unten drunter hält. Aber nicht jeder braucht direkt Observability für die Funktionalität seiner Produktion.
Alles klar. Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Und wenn ihr die Folge noch teilt, wäre das natürlich optimal. Genau, Jeffy, hast du noch was zu ergänzen?
Hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, super. Ich denke, wir haben noch mehr Themen in der Zukunft. Ich glaube, Cilium wird uns früher oder später mal wieder einholen und passt ja auch wieder zu dem Kontext. Also wir bleiben dem Cloud-Native-Universum auf jeden Fall dran.
Ich denke nicht, dass das die letzte Folge zum Thema Observability, OpenTelemetry, eBPF und sonstiges war. Ich glaube, da kommen noch spannende Themen auf uns zu.
Alles klar. Dann bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.